So, die Reihen lichten sich langsam. Ist schon an? Die Reihen lichten sich. Es kommt Wehmut auf, wenn man sich wieder trennen muss nach einer so schönen Zeit. Es ist, wie hat Petrus gesagt, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns drei Hütten bauen. Das war damals schon ein Problem, dass sie im Angesicht der zukünftigen Herrlichkeit sich nicht mehr trennen wollten von diesem Ort. Aber wie hat so schön ein Bruder gesagt, ein amerikanischer Bruder, man sieht sich nie zum letzten Mal. Wir werden uns wiedersehen, here or there or in the air. Also wenn nicht hier auf der Erde, dann in den Wolken, wenn der Herr wiederkommt. Der Alexander hat das Programm schon erwähnt. Wir wollen um halb zwölf wollen wir Schluss machen, dass wir die Kinder dann nochmal dabei haben, einen gemeinsamen Abschluss finden. Es ist jetzt 21:45. Ich werde so eine knappe halbe Stunde mit Titus abschließen, dann eine kurze Pause und dann noch mal etwa eine gute halbe Stunde mit Ruth zum Ende kommen. Soweit die Zeit ist dann gestattet. Es bleiben uns im Titusbrief noch die letzten Verse in Kapitel 3. Ich habe sie hier an die Wand geworfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Licht wieder ausmachen. Wenn ihr einen guten Blick habt, ihr müsst das entscheiden. Ja, du sitzt gerade am Schalter. Oh, sehr gut, die Batterien sind wieder vollgeladen. Lesen wir zunächst Kapitel 3, die Verse 8 bis 15. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangle. Lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, damit sie nicht fruchtleer seien. Es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Bevor wir uns diese Verse anschauen, möchte ich auf Vers 8 und auf einen besonderen Aspekt von Vers 8 zu sprechen kommen. Und zwar dieser Ausdruck, das Wort ist gewiss und dann, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Diese Formulierung, das Wort ist gewiss, vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist das gleiche Wort, im Griechischen Pistos, was für die gläubigen Kinder bei den Bedingungen für Ältestenschaft gebraucht wird. Es heißt gewiss, sicher, zuverlässig, glaubwürdig. Und diese Formulierung, das Wort ist gewiss, findet man in den sogenannten Pastoralbriefen, 1., 2. Timotheus und Titus, insgesamt 5-mal. Und es ist wie wenn, wir schauen diese Stellen jetzt nicht nach aus Zeitgründen, aber es ist wie wenn Paulus besonders diesen beiden Brüdern, die in ihrem Dienst für die Gemeinde ermutigt, bestätigt und angespornt werden müssen, betonen will, das Wort, was ihr predigt, das Wort, was ihr lehrt, das Wort, für das ihr berufen seid, ist ein sicheres, glaubwürdiges Wort. Und hier fügt er an, ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Wir erinnern noch einmal an die raubeinigen Kreter. Man musste mit ihnen eine klare Sprache sprechen. Und hier habe ich noch einmal einige Ausdrücke aus dem Titusbrief zitiert. Ich rufe sie noch mal in Erinnerung. Der Älteste muss fähig sein zu ermahnen, Widersprechende zu überführen. Titus 1, Vers 9. Den Leuten aus der Beschneidung, den Juden, den gesetzlichen Juden, die Gemeinde durcheinander brachten, ihnen muss man den Mund stopfen. Kapitel 1, Vers 13, weise sie streng zurecht. Dann haben wir das gesehen gestern bei den Personengruppen, die jüngeren Männer ermahne, die Knechte ermahne. Kapitel 2, 15, rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Und dann, heute haben wir gelesen, in Bezug auf den sektiererischen Menschen, weise ab nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung. Zunächst zur Zuverlässigkeit und Gewissheit des Wortes Gottes. Das ist, genauso wie die Gottheit Jesu, ein absolut unverhandelbarer Punkt. In ganz, ganz vielen Ausbildungsstätten, theologischen Ausbildungsstätten, die sich selber bibeltreu nennen, wird an diesem Pfeiler gesägt. Weil man natürlich niemals von den weltlichen Behörden anerkannt wird als wissenschaftliche Ausbildungsstätte, wenn man sagt, wir berufen uns auf die Bibel als von Gott gegebenes Wort, als vom Heiligen Geist inspiriertes Wort mit absoluter Zuverlässigkeit und Gewissheit. Das lehnt die weltliche Wissenschaft ab, weil sie sagt, das ist keine Wissenschaft, das ist Glaube. Wissenschaft nach weltlicher Definition funktioniert so, dass man in der Naturwissenschaft oder in den Humanwissenschaften einfach die gegebenen Umstände beobachtet, sei das die Natur und ihre Gesetze oder der Mensch und sein Verhalten, Geschichte, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, und versucht daraus dann Schlüsse zu ziehen. In der Naturwissenschaft ist es ein bisschen einfacher, da gibt es feste Naturgesetze, bei den Humanwissenschaften ist das etwas fließender, aber die Wissenschaft beobachtet immer das Diesseits, das Irdische, das, was vor Augen ist, was man beobachten kann. Die Theologie, wenn sie auch diesen Ansatz hat, dann wird sie eine reine menschliche Wissenschaft. Aber wir verstehen Theologie anders. Die Wissenschaft, die Weisheit der Theologie ist die, dass man das, was Gott offenbart hat, studiert. Und das ist von ihm gekommen, das ist sein Wort, was er gegeben hat. Und das ist die Grundlage aller guten Theologie, dass man sich unter das Wort stellt und eben nicht, wie ich es früher gemacht habe, mich über das Wort gestellt habe. Die richtige Theologie, sie beugt sich unter das Wort und sagt, wir können doch gar nichts über Gott wissen, wenn er sich uns nicht offenbart. Wir sind doch total darauf angewiesen, dass Gott zu uns kommt und zu uns redet, sonst können wir überhaupt nichts über ihn sagen. Wir können höchstens schließen, dass es einen Schöpfer geben muss und dass dieser Schöpfer in unserem Fall auch Richter sein wird. Das sagt uns unser Gewissen, aber viel mehr können wir nicht über ihn wissen. Aber wenn er sich uns offenbart, und das hat er in der Bibel getan, dann können wir sein Wort studieren, aber eben immer mit der Haltung, wir ordnen uns diesem Wort unter. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Gemeinden an diesem Prinzip festhalten. Und ich möchte euch ein Argument geben, warum wir absolut ruhig werden können innerlich in Bezug auf diese Frage, ist die Bibel wirklich von Gott inspiriert? Es gibt gute Argumente, wie die Zuverlässigkeit der Überlieferung, die Tatsache, dass über 1500 Jahre über 40 Autoren ein einheitliches Werk geschrieben haben. Die Prophetie ist ein sehr überzeugendes Argument. Aber was mich wirklich total ruhig macht in Bezug auf diese Streitfrage, ist die Bibel von Gott inspiriert, ist die Person Jesu Christi. Und zwar aus zwei Gründen. Wenn wir den Herrn Jesus anschauen, wie er hier auf der Erde gelebt hat, in den Evangelien, dann hat er sich in seinem ganzen Dienst immer und immer wieder auf das Alte Testament berufen. Man findet im Neuen Testament ungefähr 300 Zitate aus dem Alten Testament und rund 600 Bezugnahmen auf das Alte Testament. Und der Herr Jesus hat genau in diesem Sinne gelebt und gepredigt. Er hat nie im geringsten das Alte Testament in Frage gestellt, als bis aufs Jota und Strichlein von Gott inspiriert. Er erwähnt die Schöpfung, er erwähnt Noah, die Sintflut, er erwähnt Sodom und Gomorra, er erwähnt Mose, die Wüstenwanderung, das Manna, er erwähnt David, er erwähnt Salomo, er spricht sogar von Jona und dem Fisch. Und er hat nie im geringsten einen Zweifel in die Welt gestellt, dass das Alte Testament nur mündliche Überlieferung sein könnten und dass man nicht so genau weiß, wie das entstanden ist und, wie heute die Sprache der liberalen Theologen das so tut. Und wer bin ich, dass ich jetzt komme und sage, ja, Jesus war ein Kind seiner Zeit und der wusste das natürlich nicht besser oder hat sich halt den Menschen angepasst, aber im Grunde genommen wusste der schon, dass das so ist, wie das heute die liberale Theologie sieht, oder vielleicht wusste er es noch nicht mal, so wird ja über ihn geredet. Und das ist eine totale Anmaßung. Wir müssen uns wirklich in Acht nehmen, dass wir den Sohn Gottes, wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, nicht irgendwie klein machen, nicht verniedlichen und ihn auf unser Niveau herunterziehen. Er war allwissend, er war allmächtig und er wusste über alles Bescheid von der ewigen Zukunft in die von der ewigen Vergangenheit in die ewige Zukunft. Und wenn Jesus als Mensch auf der Erde diese Haltung zum Wort Gottes hatte, wer bin ich, dass ich jetzt komme und mich über dieses Wort stellen will? Das ist seine Haltung in Bezug auf das Alte Testament und die können wir eins zu eins übernehmen. Und warum sind wir in Bezug auf das Neue Testament genauso ruhig? Auch wieder wegen der Person des Herrn Jesus, weil er hat gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und das hat er mehrfach bezeugt durch seine Wunder, als er hier auf der Erde war, dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Und dann hat er den Jüngern angekündigt, ich werde euch den Heiligen Geist senden, er wird euch in alle Wahrheit leiten, er wird euch an alles erinnern und er wird das Zukünftige euch verkündigen und er wird mich verherrlichen. Und so können wir ganz sicher sein, dass der Herr Jesus, wenn er alle Gewalt hat im Himmel und auf der Erde, dass er durch den Heiligen Geist, der genauso Gott ist, darüber gewacht hat, dass die Jünger das Wort Gottes oder die Apostel, die dann das Wort geschrieben haben, genauso das Wort niedergeschrieben haben, wie der Heilige Geist es ihnen eingegeben hat. Gott hat uns nicht allein gelassen in einem Raum der Unwissenheit und der Unsicherheit, sondern er hat dafür gesorgt, dass jeder, der zu ihm kommt und demütig ihn um Wahrheit und Führung bittet, als Mensch hier auf der Erde, als verlorener Mensch, der nur in der Finsternis umhertappt, dass er eine Quelle der Information findet, die von Gott besiegelt und unterzeichnet ist. Der Herr Jesus hat es uns vorgelebt in Bezug auf das Alte Testament und er hat es angekündigt in Bezug auf das Neue Testament und das ist in Erfüllung gegangen. Wenn du also nicht Bücher lesen willst, wie das sehr gute Buch von René Pasch, Autorität und Inspiration der Bibel oder andere gute Bücher, die dieses Thema sehr gut belegen, beruf dich einfach auf den Herrn Jesus und dann wirst du ruhig innerlich. Er hat uns sein Wort gelassen und er hat uns auch das Vorbild gelassen, wie man als Mensch damit umgehen soll. Ja, und dann sollen wir auf jeden Fall darauf bestehen, dass jeder, der dieses Wort irgendwie anfechten will, sei das in Theorie oder Praxis oder auch in gelebtem Ungehorsam, dass wir ihm mit dem Wort begegnen. Wir haben es nicht immer mit raubeinigen Kretern zu tun, nicht immer mit bösen, wilden Tieren, manchmal auch mit freundlichen, netten Menschen, aber die trotzdem das Wort leugnen oder ungehorsam sind. Und so sagt dann Paulus dem Timotheus im 2. Timotheus Kapitel 2, glaube ich Vers 23, der Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern sanftmütig die Widersacher zurechtweisen. Also wir müssen immer auf unsere Art achten, nicht anfangen, hitzig zu diskutieren und uns zu eifern, sanftmütig bleiben, aber klar in der Sache. In der Welt ist das oft genau umgekehrt. Da sind die Leute sehr hitzig, aber wenn es dann wirklich um die Wahrheit geht, dann werden sie sehr biegsam. Ich weiß nicht, ob ihr Paul Panzer kennt, das ist ein Komiker in Mitteldeutschland, ich weiß nicht, ob er hier im Süden auch bekannt ist. Der spielt immer irgendeinen am Telefon und ruft dann eine andere Person an. Und um dieses Prinzip zu illustrieren, was ich gerade gesagt habe, erlaubt mir kurz, diese Begebenheit zusammenzufassen. Er stellt sich als China-Koch dar und ruft bei einer Frau an, die Kätzchen hat und die sie verkaufen will. Sie hat in der Zeitung inseriert und er sagt, ich erwarte ein großes Essen in meinem Restaurant und ich brauche noch ein paar Kätzchen. Und dann merkt die Frau, dass er diese Kätzchen braten will oder essen will. Und er sagt dann, nein, nicht kochen, nur dünsten. Das ist 20 Grad kühler. Aber sie wird dann total wütend am Telefon und sagt, wie können Sie das machen, Sie Perversling, und servieren Sie ein Schwein, aber doch nicht Kätzchen. Wie kann man sowas tun? Und dann diskutieren sie da hin und her. Und am Schluss sagt sie, okay, wenn Sie mir 10.000 Euro geben, dann gebe ich Ihnen die Kätzchen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Sie ist, sie ereifert sich, sie ist hitzig in der Diskussion, aber in der Sache ist sie dann doch biegsam am Schluss. Für Geld tut sie dann doch alles und verleugnet sich. Und wir sollen genau umgekehrt sein. Sei sanftmütig, sei freundlich in der Art, aber sei nicht biegsam, sei nicht kompromissbereit, wenn es um Dinge geht wie die Inspiration und die Autorität des Wortes Gottes. Und das hat Paulus auch seinen Leuten, dem Timotheus und dem Titus, sehr, sehr deutlich ans Herz gelegt. So, und jetzt wollen wir einfach noch kurz durch diese letzten Verse gehen und diese drei Themen oder vier ganz kurz anschneiden. In Vers 8, nachdem er also noch einmal betont hat, das Wort ist gewiss. Ach ja, und das habe ich noch vergessen. Paulus selber muss sich ja immer wieder rechtfertigen und verteidigen, dass er nicht einfach sich selbst angemaßt hat, ein Apostel zu werden und jetzt allen sagt, also der Herr hat mir gesagt, ich soll euch predigen und das Wort Gottes niederschreiben, sondern er sagt das immer wieder, ich bin berufen von Jesus Christus als Herold und Apostel der Nationen, ich lüge nicht, sagt er in 1. Timotheus Kapitel 2. Und er betont immer wieder, dass das, was er weitergibt, er es von Gott empfangen hat und dass er das nicht eigenmächtig und in persönlicher Anmaßung tut. Und so eben auch die Ermahnung an Titus, das Wort ist gewiss und ich will. Wenn er sagt, ich will, dann ist das nicht seine persönliche Meinung, sondern er sagt, ich bin beauftragt vom Herrn Jesus, den Willen Gottes weiterzugeben. Und drum, wenn Paulus sagt, ich will, dann dürfen wir das so lesen, wie wenn Gott selber sagt, das ist genau so, wie ich es sehe, so wie ich es auch will. Und was sagt er hier nochmal in Vers 8? Jetzt also Ermahnung zu guten Werken. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Sei anders als Überschrift über dem Titusbrief bedeutet eben in guten Werken leben. Und wir haben gesehen, die guten Werke, das sind nicht große soziale Einrichtungen und irgendwelche Werke, von denen dann die Welt begeistert berichtet, was die Christen Tolles tun. Das kann es durchaus auch geben, dass die Welt anerkennt, dass gerade im sozialen Bereich Christen wertvolle Dienste tun. Die Evangelisation als solches und das Lehren des Wortes Gottes wird nie als gutes Werk bezeichnet werden von der Welt. Darum müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht vor der Welt glänzen wollen mit guten Werken, sondern vielmehr das, was der Titusbrief lehrt, was wir gestern in diesen 5 Personengruppen gesehen haben, das ist ein Leben in guten Werken, wenn man nach dem Willen Gottes in seiner Rolle, in seinem Auftrag, in dem Bereich, in dem man hineingesetzt ist, nach dem Willen Gottes fragt und das dann auch lebt. Das ist gut und nützlich für die Menschen, sagt er hier am Ende. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist ein nützliches, das ist ein gesundes Leben. Das ist ein Leben, das auch anderen zum Segen wird. Und dann bringt er noch einmal den Kontrast in den Versen 9 bis 11 und warnt vor diesen nutzlosen Streitfragen, Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz, Streitfragen über Geschlechtsregister. Das betrifft uns natürlich, ich weiß nicht, ob ihr schon jemals gestritten habt über eure Abstammung, indem ihr betont habt, dass ihr irgendwie aristokratischer Abstammung seid oder was weiß ich. Das betrifft uns nicht mehr. Aber vielleicht als Christen müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsere Denomination, aus der wir vielleicht kommen oder unsere Eltern stammen, dass wir die verteidigen gegen andere Denominationen, dass wir uns da wirklich frei machen. Und ich glaube, in den Brüdergemeinden sind wir da auf einem guten Weg, zumindest in den örtlich unabhängigen Brüdergemeinden, dass wir das erkannt haben, es geht nicht um menschliche Organisationen. Damals war es die biologische Abstammung unter den Juden. Bei uns ist es oft als Christen, dass wir uns vielleicht berufen wollen auf diesen oder jenen Bibellehrer, Bibelschule, eben kirchliche Bewegungen aus der Kirchengeschichte, die Heilsarmee oder die Baptisten oder eben die Brüderbewegung oder der Menno-Siemens und die Mennoniten, das müssen wir ablegen und einen direkten Draht zum Herrn Jesus suchen und das Prinzip der Ortsgemeinde umsetzen. Oder auch dann in der Gemeinde aufpassen, dass nicht nutzlose Streitfragen in Umlauf geraten. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in einer Gemeinde, da war ein Bruder, der war so darauf erpicht zu betonen, dass es heißt, dass der Herr Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde war. Ihr erinnert euch, Matthäus 12, sagt der Herr, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches zugebracht hat, so wird auch der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde zubringen. Dann hat er gesagt, hier steht 3 Tage und 3 Nächte, das sind also 72 Stunden, 3 mal 24. Und so kann es nicht sein, dass der Herr Jesus am Freitag gekreuzigt worden ist, sondern es muss am Donnerstag gewesen sein. Aber selbst dann gibt es nicht 3 mal 72 Stunden, weil er ist ja von der 6. bis zur 9. Stunde, das heißt von 12 Uhr bis 15 Uhr mittags war er am Kreuz und ist erst dann vor Einbruch der Dunkelheit ins Grab gelegt worden und ist ja dann am dritten Tag schon sehr früh auferstanden. Also selbst dann waren es nicht 72 Stunden, hat sich da auch selber widersprochen. Aber das war immer sein Thema. Und irgendwann hat ihm dann die Gemeindeleitung gesagt, also wenn du nicht aufhörst, mit diesem nutzlosen Thema immer wieder zu hausieren, dann müssen wir dir den Mund verbieten hier. Nicht, dass man nicht darüber diskutieren könnte, da gibt es auch sehr gute Erklärungen, aber ich will jetzt nicht darauf eingehen, wie man das erklärt mit den 3 Tagen und 3 Nächten. Aber es gibt viele so nebensächliche Dinge, da kann man wunderbar streiten drüber. Ich habe euch erzählt von den Ex-Zeugen Jehovas, die bei uns aufgetaucht sind und dann doch wieder ihre Spezialthemen drauf hatten. Hier müssen wir aufpassen, dass A, nicht Unfrieden unter den Geschwistern gesät wird und B, dann nicht einfach nutzlos die Zeit vertan wird mit solchen Diskussionen, die niemandem weiterhelfen, die uns nicht helfen in der Heiligung, die den Herrn nicht groß machen, die keinem Menschen nützlich sind, im Gegensatz zu den guten Werken, wie wir gelesen haben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und da muss die Gemeindeleitung sehr darüber wachen, dass nicht so eine Stimmung aufkommt und solchen Menschen Freiraum geboten wird. Und wie Fred Colvin einmal sagte, solchen Menschen gibt man eine gelbe Karte und vielleicht noch eine orange Karte, aber dann kommt die rote Karte. Man darf sie nicht zu lange auf dem Feld dulden. Und dann kommt noch mal ein schöneres Thema in den Versen 12 bis 14. Ich habe das so überschrieben, Anweisungen, Unterstützung für reisende Brüder. Schauen wir noch mal kurz den Text an, noch mal ab Vers 12. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, damit ihnen nichts mangle. Also da ist von Brüdern die Rede, die wir so nicht alle kennen aus dem Neuen Testament. 2 Ja, 2 Nein. Artemas und Zenas sind mir sonst nicht bekannt. Tychikus und Apollos finden wir an anderen Stellen im Neuen Testament. Oder findet man den Artemas irgendwo? Habe ich mich vertan? Ist egal. Fakt ist, da waren scheinbar Brüder unterwegs, die reisten zu Lehrdiensten oder zum Überbringen von Briefen oder sonstigen Informationen. Es gab eine Verbindung zwischen den örtlichen Gemeinden und der Paulus ermahnt jetzt den Titus und über ihn die Gemeinden in Kreta, dass sie diese Brüder freundlich und wohlwollend und mit Hilfsbereitschaft behandeln sollen. Paulus gibt auch Anweisungen eben dem Titus, dass er nach Nikopolis kommen soll. Nikopolis gibt 9 Städte ungefähr im römischen Reich, die Nikopolis hießen. Es war ein Name, der den Städten oft gegeben wurde, wenn da irgendeine siegreiche Schlacht stattgefunden hatte. Niko heißt Sieg und Polis heißt Stadt, also Siegesstadt, Siegen, wie bei uns im Siegerland. Und die Stadt, die hier Paulus meint, ist wahrscheinlich die, die im Südwesten der Ägäis am Meer lag, wo man gut überwintern konnte. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist eben, dass Paulus hier Anweisungen gibt und Titus versucht, diese Anweisungen dann auch zu befolgen und zu organisieren. Ja, jetzt spreche ich so ein bisschen für die eigene Zunft. Das ist mir ein bisschen peinlich, weil es gibt eben Brüder, die über die örtliche Gemeinde hin Dienste haben. Ich bin da reingekommen durch die Arbeit der ZAM und weil viele Gemeinden eben auch an der ZAM interessiert sind und die ZAM unterstützen, bin ich dann auch so wie mit euch, mit Gemeinden in Kontakt gekommen. Und was ich total schön finde an dem Phänomen der überörtlich dienenden Brüder, ist, dass wir das ja nicht im Namen einer Dachorganisation tun, eben weil wir alle zu der Organisation der Brüdergemeinden gehören oder der Baptisten oder der Mennoniten. Das schätze ich total, eben im Geist der Brüdergemeinden. Sie haben das, was in Offenbarung 2 und 3 dargestellt wird, dass der Herr im Himmel einen direkten Kontakt zu den Ortsgemeinden hat und über die Ältesten, über die Leiter zwischen der Gemeinde und dem Herrn nichts anderes da ist an menschlicher Organisation oder Hierarchie. In der römisch-katholischen Kirche ist ja das Prinzip der Hierarchie, genau wie in weltlichen Betrieben, genauso aufgebaut worden. Und das gibt's nicht in der Lehre über das über die neutestamentliche Gemeinde, diese Hierarchie. Es gibt Älteste, Diakone, die für die Belange der örtlichen Gemeinde eingesetzt werden, aber über der örtlichen Gemeinde und bis zum Herrn gibt es nichts mehr dazwischen. Und wenn Brüder überörtlich unterwegs sind, dann, besonders nach der Zeit der Apostel, wo eben kein Paulus mehr Befehle geben konnte, da ist es der Herr durch den Heiligen Geist, der über seine Gemeinde herrscht. Und das Wort Gottes ist die Grundlage. Darum ist es so wichtig, dass wir an der Grundlage des Wortes Gottes festhalten, damit wir diese Brüder auch immer prüfen am Wort Gottes und dass sie sich bewähren durch ihren Dienst im Wort Gottes. Also ein Roger Libby, Wolfgang Bühne, Martin Vetter, Fred Colvin, Benedikt Peters, die haben sich über Jahre bewährt und sind anerkannt von einer großen Summe von Geschwistern und Gemeinden und werden deshalb eingeladen zu Diensten da und dort. Aber es gibt keinen Papst oder Bischof, der darüber wacht und sagt, also du Wolfgang Bühne, du gehst jetzt dahin und da darfst du nicht mehr hingehen. Und weil du das gesagt hast, wirst du jetzt ausgeschlossen. Es kann eine örtliche Gemeinde den Beschluss fassen, jemanden ungerechterweise auszuschließen, wie das bei Wolfgang Bühne und Martin Vetter, so wie ich es beurteile, geschehen ist. Aber das hindert nicht andere Gemeinden und andere Geschwister, trotzdem noch den Dienst dieser Brüder in Anspruch zu nehmen. Und das ist auch ein sehr gutes Korrektiv, denn wenn ein Bruder gerechtfertigterweise ausgeschlossen ist, dann werden sich die, die das untersuchen und hinterfragen und mit dem Wort prüfen, auch diesem Ausschluss anschließen. Wenn das Wort Gottes das bestätigt. Wenn es aber ein ungerechtfertigter Ausschluss war, dann wird irgendwann die Gemeinde beiseite gesetzt und ihre Beschlüsse werden dann nicht respektiert, aber der Bruder kann weiter dienen. Also das ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Gemeinschaft und Diensten füreinander, ohne Hierarchie, ohne menschliche Hierarchie. Aber umso wichtiger, dass das Wort Gottes absoluter Maßstab ist. Ich sprach gestern noch mit Holger. Holger ist schon weg. Oder ist er noch da? Ja. Wir sprachen über die katholische Kirche und über die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche. Wir hatten das auch bei uns in Morsbach, dass eine Schwester, die hatte sich aus der katholischen Kirche bekehrt und dachte dann, wir müssen den katholischen Priester doch bewegen, dass er sich mehr dem Wort Gottes zuwendet und dann können wir vielleicht alle Morsbacher ermutigen, das Wort Gottes zu lesen. Und dann hat er gesagt, ja, also hallo, ihr armen evangelikalen Christen, ihr habt doch die Sakramente nicht. Ihr seid total arme Schlucker. Wir verwalten die Sakramente und wir spenden die Sakramente den Menschen. Taufe, Abendmahl, Buße, Beichte, Verzeihung, letzte Ölung und all das. Und wenn ihr das nicht habt, dann fehlt euch doch das Wesentliche. Und das Wort Gottes hat ihn gar nicht so interessiert. Und dann kommen wir natürlich in ein Fahrwasser hinein, wo der menschlichen Beliebigkeit beziehungsweise eben den religiösen Hierarchien Türen und Tore geöffnet werden. Aber wenn wir uns am Wort Gottes festhalten und Diener Gottes am Wort prüfen, und das tut er auch mit mir, wenn ich rede, vielleicht habe ich Dinge gesagt, wo er sagt, ja, das war das letzte Mal, dass er hier war. Oder vielleicht denkt ihr, ja, okay, war gut, können wir wieder einladen. Das müsst ihr machen. Hä? Die einen redet, die anderen lasst urteilen. Und ihr müsst das mit jedem Bruder machen, der irgendwie bekannt wird durch Konferenzen oder Bücher oder sonstige Dienste. Und das ist das Schöne an dem Dienst der überörtlichen Brüder, die aber doch nicht in der eigenen Autorität oder in einer anderen menschlichen Autorität kommen, sondern im Dienst der Gemeinden stehen. Und dann wiederum ist es natürlich sehr wohltuend für diese überörtlich dienenden Brüder, wenn sie auch Gastfreundschaft erleben, begleitet werden. Also ich würde nie in ein afrikanisches oder anderes Land wie Haiti reisen, wenn ich nicht wüsste, da sind Brüder vor Ort, die holen mich ab am Flughafen, die sagen mir, wo ich hin darf, wo ich nicht hin darf, wo es zu gefährlich ist. Das ist eine große Wohltat und ich bin auch immer beschämt über all die Liebe und Freundlichkeit, die ich erfahre, wenn ich Gemeinden besuche. Also ihr wart nur nett zu mir, es war total schön unter euch zu sein, darum sagte ich auch, es ist immer mit einer gewissen Wehmut verbunden, wenn man sich wieder trennt. Ich besuche oft Gemeinden, wo ich denke, hier wird es mir auch richtig gut gefallen. hier könnte ich mich auch wohlfühlen wie in der eigenen Gemeinde. Das ist eine sehr, sehr freundliche Geste von euch. Ich habe mitgekriegt, dass ihr auch sammeln wollt für den Redner. Das ist mir immer ein bisschen peinlich, weil als ich in den vollzeitlichen Dienst ging vor über 25 Jahren, da war das fast für mich der größte Hemmschuh, dass ich mir sagte, aber dann arbeite ich nicht mehr in einem weltlichen Arbeitsverhältnis, wo ich für mich selber sorge, sondern ich bin dann angewiesen auf Spenden von Geschwistern, sei es via ZAM über eine Anstellung pro forma, um in dem ganzen Sozialnetz integriert zu sein. Ich habe von Anfang an nur ein sehr geringes Gehalt gewollt und das ist bis heute nicht geändert worden. Und dann habe ich einfach immer gesagt, Herr, wenn du willst, dass wir diesen Dienst tun, dann bestätige das einfach auch durch andere Quellen, die sich noch auftun. Und das hat der Herr über 25 Jahre bestätigt. Ich kann wirklich sagen, wir hatten nie wirklich zu viel und auch nie wirklich zu wenig. Es schwankt schon mal immer und man hat natürlich nicht so die Gewissheit, dass zum Ende des Monats immer gleich viel reinkommen wird. Aber das ist auch eine schöne Spannung, eine schöne Abhängigkeit, die wir auch bei der ZAM ganz bewusst erleben. Wir leben bei der ZAM von der Hand in den Mund, so auf einen Monat hin ungefähr. Wir haben keine Reserven. Aber das treibt uns immer wieder ins Gebet. Wir beten auch gemeinsam jede Woche, alle Mitarbeiter, die in Morsbach mit der Zentrale verbunden sind. Und ich glaube, dass der Herr das auch so gewollt hat. So steht es auch in der Schrift an verschiedenen Stellen, die für das Evangelium leben sollen, auch vom Evangelium leben. Das sind eben die vollzeitlich dienenden Geschwister mit gemeint. Oder in 1. Korinther 9 steht, dass niemand Kriegsdienst tut auf eigenen Sold. Und dass der Hirte auch von der Wolle und der Milch der Herde lebt, oder du sollst den Ochsen, der das Korn drischt, ihm nicht das Maul verbinden. Das ist ein biblisches Prinzip, aber es ist genauso biblisch, dass wir arbeiten sollen, um für unsere eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Und je nachdem, wie der Herr führt, musst du vom Herrn und in Gemeinschaft mit deinen Geschwistern in diesen beiden Möglichkeiten deinen Weg finden. Und ich finde es schön, dass ihr eben überörtlich euch auch engagiert, nicht nur für mich oder für die ZAM, sondern auch, wie wir es mitbekommen haben, diesen Tagen für die Hanna, für den Jan, für das Kids-Team, nicht Camp, sondern Team, und sicher andere Kontakte, die ihr noch habt. Das ist alles ein Prinzip, was wir hier im Ansatz schon in diesen Versen 12 bis 14 finden. Und wenn er in Vers 8 die guten Werke im Allgemeinen anspricht, in denen wir leben, erwähnt er hier dann, also in Vers 14 noch einmal, die guten Werke in Verbindung mit den konkreten Bedürfnissen der Gläubigen, die eben auch überörtlich unterwegs sind. Lass aber die unsrigen, das sind die Gläubigen, lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben. Und in Zusammenhang mit den Versen 12 bis 13, eben mit Artemas, Tychikus, Zenas, Apollos und auch Titus und Paulus, sind die notwendigen Bedürfnisse hier, die für das konkrete Werk dieser Dienste eben nötig sind. Der Gruß, Grüße die, die uns lieben im Glauben, die Gnade sei mit euch allen, und es grüßen dich alle, die bei mir sind. Gemeinschaft, Liebe, Verbindung am Leib Christi. Aus allen Völkern, Stammen, Sprachen und Nationen kommt es zu einer Verbindung, die ein Wunder Gottes ist und die durch die Gnade gewirkt wurde. Die Gnade sei mit euch allen. Das ist das herrliche Wunder Gottes, der Familie Gottes weltweit. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wenn wir uns darüber Gedanken machen oder wenn wir es selber erleben. Und was wird es sein, wenn im Himmel alle Völker und Sprachen und Stämme und Nationen oder aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen die Gläubigen vereint sein werden und in einer Sprache, in einer Zunge das Lamm und den Vater im Himmel anbeten werden. Noch sind viele Grenzen da, geografischer Art, sprachlicher Art. Was ist das für ein Joch? Der Fluch von Babel, oder das Gericht von Babel. Im Himmel wird das alles aufgehoben sein. Es wird keinen Rassismus mehr geben. auch wir Gläubigen, wir sind ja auch immer wieder geneigt, die menschlichen Unterschiede doch irgendwie zu sehen. Im Himmel wird das nicht mehr so sein und wir freuen uns auf die Vollendung des Werks der Gnade Gottes an den Seinen. Gut, das war die halbe Stunde über Titus. Wir machen eine kurze Pause. Seid vielleicht in 5 Minuten, spätestens 10 Minuten wieder da. Wir fangen dann an mit einem Lied und dann hören alle, dass es weitergeht.